Liebe Schwestern, liebe Brüder, sie ist und sie bleibt herausfordernd, diese Lesung aus dem Buch Genesis, die wir da gehört haben. Die mögliche Opferung Isaaks befremdet uns, hieß es in der Einführung. Aber ich meine, wir dürfen es durchaus stärker ausdrücken. Diese Episode verstört, ja, empört, muss empören. Sie muss jeden Menschen empören, nicht nur den, der weiß, was es bedeutet, Vater oder Mutter zu sein und der sich vorstellen könnte, was es bedeuten würde, aufgefordert zu werden, das eigene Kind zu opfern, ja, mit eigener Hand zu schlachten, wie es da heißt. Das ist vollkommen unsäglich und es ist unerträglich. Nur ein Fanatiker kann auf eine solche Idee kommen. Verabschieden wir uns davon, die biblischen Texte wie diesen immer von vornherein mit so einer Art frommen Soße zu garnieren, damit sie erträglich werden. Lassen wir sie zunächst mal in ihrer Unerträglichkeit stehen. Stellen wir uns das mal vor. So geht das doch nicht. Was für ein Gott soll das sein, der von einem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern? Und der Abraham hat da nichts falsch verstanden. Gott hat nicht zu ihm gesagt, tu mal so und dann schauen wir mal. Nein, Gott hat gesagt, tu es. Er hat von Abraham verlangt, seinen eigenen Sohn als Opfer zu schlachten. Und das soll unser Gott sein, der Vertrauen lässt? So, und dieser Text steht in der Bibel, in unserer Bibel. Und er ist sogar als zweite von insgesamt 9 biblischen Lesungen Bestandteil der Liturgie der Osternacht, des Höhepunktes unseres Glaubensjahres, des Kirchenjahres, der Feier, in der wir der Auferstehung Christi noch intensiver gedenken, als wir es sonst in allen Momenten unseres liturgischen Lebens schon tun. Diese Feier ist wirklich der Höhepunkt unseres Jahres und da werden wir mit dieser Erzählung konfrontiert. Muss das sein? Darf das sein? Nun, die Menschen, die für unsere Liturgie und ihre Ordnung zuständig sind, sind offenkundig der Meinung, ja, das muss sein. Damit sollen wir in diesem Moment konfrontiert werden. Und natürlich kann man da auch anderer Meinung sein, nur bevor man sich darauf festlegt, welcher Meinung man über diesen Text ist, lohnt es sich genau hinzuschauen und sich zu fragen, warum oder besser noch, wozu sollen wir uns an diese alten Geschichten erinnern, die uns doch zumindest auf den ersten Blick so furchtbar fremd sind. Und da mag es gut sein, auf ihren Hintergrund zu schauen und auch ein wenig darauf, wie sie den Weg in unsere Liturgie gefunden haben. Dieser Text, diese Erzählung steht im 22. Kapitel des Buches Genesis, also ganz am Anfang, im Zusammenhang der sogenannten Urgeschichte unseres Glaubens, der frühesten Entwicklung des jüdisch und für uns dann jüdisch-christlichen Glaubens. Nach den mythischen Erzählungen der Vorgeschichte, von den Schöpfungsberichten bis hin zur Sintflut und zum Turmbau zu Babel mit der Sprachenverwirrung, beginnt mit der Erzählung über Abraham etwas Neues. Gott spricht ihn an und trägt ihm auf, aus seinem Land, aus seinem gewohnten Leben rauszuziehen, rauszugehen, in ein Land, in ein Leben, das er ihm zeigen will. Das Land Kanaan, Grünland, grob gesagt das heutige Israel, das heilige Land. Und Gott verbindet mit diesem Auftrag eine Verheißung. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Und Abraham folgt dem Ruf Gottes und zieht los ins Ungewisse. Lange aber scheint sich die Verheißung Gottes, gerade hinsichtlich der Nachkommenschaft dessen, was das große Volk angeht, nicht zu erfüllen. Denn Abraham und seine Frau Sarah sind kinderlos und schon alt. Erst spät und durchaus wunderbar kommt es dann dazu, dass Isaak geboren wird, der Sohn, der Träger der Verheißung. Und natürlich sind alle diese Erzählungen keine Geschichtsschreibung in unserem heutigen Sinn. Es handelt sich um Sinnerzählungen, die eine Botschaft bewahren und verkünden wollen. Die Menschen in der Antike, die haben das so verstanden, denen war das vollkommen klar. Sie haben diese Texte ganz anders gehört als wir zunächst heute, die wir zunächst viel stärker auf das hören, was auf der obersten Ebene der Erzählung geschieht. Und auch ist diese Erzählung, und darin könnte ein Hinweis liegen, warum die Erprobung des Gehorsams Abrahams ausgerechnet mit diesem Bild des Kindes, des Menschenopfers geschildert wird, sie ist wohl als eine letztlich zum Ausdruck gebrachte Ablehnung genau eben dieser Menschenopfer zu verstehen. Darauf deutet vor allem ein Detail hin, das in unserer deutschen Übersetzung leicht übersehen wird. Wer ist es, der dem Abraham dieses Opfer aufträgt? Wir hörten es, in jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Also hier ist von Gott die Rede. Und das bleibt auch so bis zu dem Moment, wo Abraham das Messer erhebt, um seinen Sohn zu schlachten. Denn da heißt es dann, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu. Also am Anfang war es Gott, hebräisch Ha-Elohim, ebenso allgemein wie wir von Gott oder auch von Göttern reden können, der Begriff. Wo aber in der Übersetzung vom Herrn die Rede ist, da steht im hebräischen Text der Name Gottes, Yahweh, der eben nicht irgendwie einen Gott darstellt, sondern ganz konkret den einen Gott bezeichnet und eben den, der das Leben der Menschen, nicht aber ihre Opferung will. So wie sie in Israel auch schon seit sehr früher Zeit eben nicht praktiziert, sondern strikt abgelehnt und als heidnisch, als widergöttlich bezeichnet wurde. So kann man also festhalten, dass es in der Geschichte eben nicht um eine Opferung des Isaak geht, sondern um den Gehorsam Abrahams und darum, dass Gott, Yahweh, genau dieses Menschenopfer letztlich eben nicht will. Und dennoch bleibt das Anstößige, zumal für unsere Ohren, bestehen. Und man kann immer noch fragen, muss denn das sein, dass diese Geschichte mit dieser Bildsymbolik in unserer Liturgie noch immer gelesen wird? Dazu noch dies. Es gibt in der Bibel genau einen weiteren Bericht darüber, dass ein Vater seinen Sohn opfert. Und diese Opferung geschieht am Kreuz. Gott, der Vater, hat, so sagen wir, seinen Sohn Jesus Christus für uns und um unserer Erlösung willen hingegeben als Sühnopfer für unsere Sünden. Gerade im Evangelium haben wir Jesu eigene Ankündigung dieses Geschehens gehört. Das also, was Gott so anstößigerweise von Abraham gefordert haben soll, hat er selbst getan. Nicht weniger anstößig, aber daran sind wir allzu gewöhnt. In jeder Messe feiern wir die Erinnerung genau daran. Wenn es etwa gleich im Hochgebet mit Jesu eigenen Worten heißen wird, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und es ist wie am Anfang, wie in der Genesis, etwas Neues entsteht. Denn Jesus, der sich und den sein Vater hingegeben hat, er ist nicht im Tod geblieben, sondern ist durch den Tod hindurchgegangen zu einem neuen Leben, zum Leben der Auferstehung und hat damit uns die Glaubensperspektive gegeben, dass auch unser Leben nicht mit dem Tod endet, sondern, wie es in einem unserer Gebete in der Messe für die Verstorbenen heißt, deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und auf diesem Hintergrund gewinnt selbst die so anstößige Geschichte von Abraham, der beinahe seinen eigenen Sohn Isaak geopfert hätte, um seinen Gehorsam gegen Gott zu erweisen, eine Perspektive des Lebens. Gott will das Leben. Er will unser Leben. Und er will uns sein Leben schenken, selbst über den irdischen Tod hinaus. Sie ist und sie bleibt herausfordernd, verstörend und anstößig, diese Lesung aus dem Buch Genesis, und man muss sie wirklich nicht mögen und gerne hören. Aber sie steht in der Entwicklung unseres jüdisch-christlichen Glaubens mit und neben vielen anderen Geschichten, Texten und Überlegungen, die letztlich und gemeinsam betrachtet alle auf das eine hinauslaufen. Gott will und Gott verheißt Leben, selbst wenn es durch tiefstes Dunkel hindurchgehen muss, indem wir oft nicht zu erkennen oder gar zu verstehen vermögen, welchen Sinn dieses schreckliche Geschehen haben soll. Und darin dürfen wir ihm, ja, dann vertrauen. Und darin ist eine biblische Lesung wie diese denn auch angesichts dessen, was wir in unserer Welt heute erleben, erschreckend aktuell. Bewahren wir uns den Glauben an den Gott, der das Leben will, auch da, wo wir ihn, weiß Gott, kaum erkennen können. Amen.